Genau.
Ja, ich begrüße Sie für dieses Semester 1917-18 für meine Veranstaltung. Ich werde in der ersten Stunde in das Programm vortragen, mit dem wir uns beschäftigen werden. Thema Einführung in soziologische Grundbegriffe, soziologische Theorie. Werden Sie sofort fragen, ja, was ist das, was sind soziologische Grundbegriffe? Was ist eine soziologische Theorie? Was macht eine Theorie soziologisch? Sie sind damit sofort konfrontiert, natürlich mit dem Thema, ja, was ist Soziologie? Im Unterschied zur Biologie. Oder auch, Psychologie. Hat Soziologie einen eigenen Gegenstandsbereich? Was der Gegenstandsbereich der Soziologie ist, darüber sollten Sie dann am Ende des Semesters über eine Skizze verfügen. Ich werde Ihnen aber am Anfang etwas dazu sagen, was meine Sicht darauf ist, was den sozialen Bereich im Unterschied zum physischen Bereich, auch im Unterschied zum mentalen Bereich, als Gegenstand der Psychologie, auszeichnet. In den letzten 20 Jahren finden Sie eine neuere Terminologie, wenn man spricht von Sozialanthropologie, auch von Sozialphilosophie, Philosophie of Sociality. Diese Begriffe sind nicht von Soziologen eingeführt worden, sondern eher von, kann man sagen, Philosophen, Entscheidungstheoretikern. Sie betreffen aber ein Grundproblem der Soziologie und jeder Soziologe hat natürlich auch eine ganz bestimmte soziale Anthropologie. Das gilt sowohl für die Autoren, die man als Klassiker anspricht, also Weber, Durkheim, Parsons, Winkler, Merton, wen Sie da auch immer nennen möchten. Das gilt aber auch für Soziologen der Gegenwart. Auch die haben immer auch eine ganz bestimmte Sozialanthropologie. Was heißt Sozialanthropologie? Die Frage haben Sie sich so zu beantworten, mit was beschäftigt sich die Anthropologie? Mit dem psychologischen Bedeutung kommen wir vielleicht nicht so weit. Wir können es uns aber einfach machen. Eine Ontologie sagt uns etwas darüber, was es gibt. Gibt es Engel? Gibt es reine Geister? Gibt es Atome? Gibt es Gene? Zunächst sind das ja nur Wörter. Und wir werden als bestimmte Begriffe verwendet, um etwas zu klassifizieren. Also Frage der Ontologie, was gibt es? Da können Sie vielleicht eine zweite Frage daran stellen. Wie erkennen wir, was es gibt? Das wäre die Aufgabe der Erkenntnistheorie. Sie Sie können die Erkenntnistheorie, wie wir etwas erkennen, wie erkenne ich einen Molekülverband, wie erkenne ich ein bestimmtes kollektives Verhalten, wie erkenne ich eine Organisation von der Ontologie erst einmal trennen, aber eine Erkenntnistheorie setzt natürlich, ich denke, das ist eine gut nachvollziehbare Aussage, auch eine bestimmte Ontologie voraus. Sie ist gut nachvollziehbar, wenn ich Sie frage, ja, wie klassifiziere ich Stühle? Ja, wie erkenne ich Stühle? Mache ich natürlich bestimmte Existenzvoraussetzungen. Ich setze voraus, dass es so etwas wie Stühle gibt, die ich unter bestimmten Gesichtspunkten klassifizieren kann. Ich kann es unter Farbe klassifizieren, mit Klassenreihe, Funktion, was auch immer. Ich kann einen Gegenstand unter unterschiedlichen Gesichtspunkten klassifizieren. Also diese beiden Problemstellungen, was heißt Ontologie, was heißt Erkenntnistheorie, sollten Sie sich von Anfang an klar machen. Ja, fallen Sie mit einer ontologischen Frage, fallen Sie mit einer erkenntnistheoretischen Frage, wie hängt meine Erkenntnistheorie von der vorausgesetzten Ontologie ab? Und nun gibt es einen weiteren Punkt, der wichtig ist. Und das betrifft auch sozusagen Ihre Orientierung in einem Fach, in der Soziologie. Ja, was ja, ist der Gegenstandsbereich der Soziologie? Kann einer ja sagen, ja, das ist das Verhalten einzelner Individuen. Kann sagen, ja, Gegenstandsbereich der Soziologie ist die Gesellschaft. Man kann sagen, Gegenstandsbereich der Soziologie sind soziale Systeme. Man kann sagen, Gegenstandsbereich der Soziologie im Wesentlichen sind Organisationen. Warum? Ja, also das meiste soziale Verhalten ist auch immer oder findet auch immer in bestimmten Organisationen statt. Und nun können Sie natürlich weiterfragen und sagen, ja, sind das der Gegenstandsbereich, sind das also einzelne Individuen, die wir beobachten können, die können wir kennzeichnen und auch sehen. Ja. Oder gibt es so etwas wie einen transsubjektiv sozialen Bereich, Kollektive. Wir sind jetzt über alle Mitglieder der Goethe-Universität am Main. Das ist ein ganz bestimmtes Kollektiv. Und hieran haben sich eigentlich zwei Positionen herausgebildet. Die einen nennt man methodische Individualisten und die anderen nennt man Kollektivisten, Holisten auch. Von an den Wörtern können Sie die Richtung erkennen. Die einen sagen, ja, die Letztbestandteile sind Individuen, also des sozialen Bereichs. Die anderen sagen, ja, das kann ja gar nicht so richtig sein. Zum Beispiel, ich unterschreibe einen Vertrag. Da setze ich ja irgendwie etwas Transsubjektives, Transindividuelles voraus, nämlich die Institution des Vertrags. Auch als ein ganz bestimmtes Rechtsverhältnis. Und das wären dann stärkere oder schwächere kollektivistische Positionen. Und man kann sich einfressen auf einen methodischen Kollektivismus oder einen Holismus. Also diese beiden Positionen finden Sie ich mich auch in meiner Forschung aus, in meiner Theorie finde und in meiner Systematisierung aus. Wenn ich methodischer Individualist bin, habe ich natürlich einen viel stärkeren Hang zu psychologischen. Wenn ich methodischer Kollektivist bin, würde ich sagen, ja, was gibt es denn für Institutionen? Recht zum Beispiel. Ja, was gibt es denn für soziale Einheiten, Unternehmen, Vereine, Assoziationen, Gruppen? Und ich würde meine Aufmerksamkeit und meine Forschung suchen, ja, ich muss eigentlich nicht nur das Verhalten einzelner Individuen in Gruppen untersuchen, ich muss die Gruppe als Ganze untersuchen. Und daran sehen, erkennt sie natürlich sofort, je nachdem, welche Position sie glauben, einnehmen zu sollen, schneiden sie ihren Lebensbereich unterschiedlich. Ein weiterer Punkt ist die Unterscheidung, die oft nicht gemacht wird. Geht auch schon sehr zurück. Sie haben natürlich ontologische Objektivität und Subjektivität von erkenntnistheoretischer Objektivität und Subjektivität zu unterscheiden. Wenn Sie diese Unterscheidung nicht treffen, kommen Sie schon in eine Bedrängnis. Was heißt das? Ontologische Objektivität und ontologische Subjektivität. Etwas kann ontologisch objektiv sein. Die physische Welt. Das schließt aber nicht aus, dass ich ein erkenntnistheoretisch subjektiven Zugang zu ihr haben. Zum Beispiel durch unterschiedliche Messinstrumente. Die Messinstrumente, die ich verwende, beeinflussen oder bestimmen auch ihr Ergebnis. Ein ontologischer Bereich kann subjektiv sein. Und das ist der entscheidende Punkt. Denken Sie an die Psychologie oder auch an die Soziologie. Aber ich kann trotzdem objektive Aussagen über den Kopf führen. Das eine schließt das andere nicht. Diese beiden Unterscheidungen sollten Sie grundsätzlich im Blick haben. Ontologische Objektivität und Subjektivität, erkenntnistheoretische Objektivität. Das führt Sie zu einem weiteren grundsätzlichen Problem, nämlich von der Beobachtungsabhängigkeit des Gegenstands. Die physische Welt existiert auch dann, wenn wir sie nicht beobachten. Dazu bedarf es keiner spektakulärer Metaphysik. Die Gegenstände außer mir, die ich wahrnehme, bestehen auch dann, wenn es keine Menschen gäbe. Die sind beobachtungs- Gegenstände der Soziologie setzen aber immer auch einen Beobachter voraus. Das heißt nicht, dass es fiktiv wird. Also Rechtsentscheidungen, die Verfahren, die Entscheidungen zustande bringen, die Institutionen und ihre Räumlich-zeitliche Lokalisierung sind ja keine Fiktion. Können wir verifizieren. Aber Rechtsentscheidungen, man sagen, gelten ja immer nur für Betroffene. Das heißt, der soziale Bereich ist dadurch selbstbestimmt, dass er einen Beobachter braucht. Und das können Sie noch verstärken, indem Sie sagen, Selbstbeobachtung. Der Bereich wird als sozialer Bereich beobachtet. Das gibt es nicht in die Stadt. Die Steine beobachten sich nicht als Steine. Ja. Die Molekülverbände beobachten sich auch nicht als Molekülverbände. Unabhängig davon, dass der soziale Bereich immer ein umweltbezogener Bereich ist, konstituiert er sich aber aus einer Differenz heraus, nämlich aus einer Selbstbeobachtung. Es gibt kein soziales System, damit aber keinen sozialen Bereich, der nicht durch seine Selbstbeobachtung bestimmt ist. Ich finde das ganz interessant, weil man das, wenn man für dieses Problem sensibilisiert ist, gut operationalisieren kann in seiner Alltagssoziologie. Aus der Erfahrung der Hochschullehrer, ein bekanntes Ereignis, sie fahren auf einen Kongress und sind sofort das Erste, was sie machen, holen sie ihre Frau ein. Ja, was soll das? Wenn man sich natürlich fragt. Was passiert da? Gut, kann verschiedene Modelle, kann natürlich verschiedene Motive haben. Ja, es ist sicherlich auch eine Kontrolle. Der denn da aus dem Kongress irgendwo hin oder ob der denn mit seiner Geliebten irgendwo hin liegt, da ist nur ein Kongress vor. Aber es ist immer auch eine Selbstbeobachtung dieses Kommunikationssystems. Und nun können Sie sagen, Fragen? Ja. Gucken Sie sich an Ihre Samsung-Geräte. Ja? Hängen an den Samsung-Geräten, ja, die Kleinkinder am Fuß tragen. Ja, ne? Ja, ne? Ich kann ja auch um, also ja. Ja, das wäre ja nur nicht immer lebenswichtige Entscheidung. Ja, warum bin ich andauernd sanktionisiert? Das hat sicherlich auch einen sozialen Grund, ein soziales Motiv. Was passiert da eigentlich? Durch diese Kommunikation, ist ja auch eine Selbstbeobachtung innerhalb eines Kommunikationssystems. Und sie vergewissern sich ja darüber, dass der andere noch da ist. Und über diese Vergewisserung passiert noch etwas anderes, was früher die Funktion der Tagesschau war, ja, rückläufig ist, die synchronisieren Bewusstsein. Kein soziales System kann existieren, ohne dass das Bewusstsein, was nicht zu dem sozialen System gehört, was zur Umwelt des sozialen Systems gehört, zu synchronisieren. Unsere Bewusstseine driften ja immer ab. Ja, wir gehen unser Selbst nach, wir sind verträumt, wir hängen den Gedanken nach. Ja. Unser Bewusstsein ist in dem Sinne nicht sozial. Klar, wir können an andere denken, ja, uns in Erinnerung rufen. Ja, wir können besorgt um sie sein, wir können uns mit ihnen freuen, klar. Aber das Bewusstsein selbst hat natürlich, da es ja auch selbstreferenziell auf sich bezogen ist, eigentlich etwas nicht Soziales. Und zwar nach Definition. Und jedes soziale System steht vor dem Problem, dass es das Bewusstsein seiner Mitfehler synchronisiert. Sag mal, auf sehr unteren Stufen der Evolution geschieht das durch bloße Wahrnehmung. Also ich kann mich vergewissern, dass sie da sitzen und mit so komme ich wieder rein, gucke ich, aha, ist die junge Frau da, aha, da ist dieser junge Mann da. Also Synchronisierung durch direkte Wahrnehmung. Ich könnte Ihnen auch Rauchzeichen, weil hier der Rauchzeichen ist schlecht. Dann kriege ich nicht frei. Ein Brief schreiben. Oder telefonieren oder was auch immer. Anmelden. Oder in das Kommunikationssystem eines Verbreitungsmediums einsteigen. Ja, um mit ihnen zu kommunizieren, den Kontakt mit ihnen aufrechtzuerhalten, zu gestalten und dadurch Bewusstsein zu schaffen. Wenn die Bewusstseine nicht synchronisiert werden, zerfallen. Das ist sehr schwierig. Zerfallen das soziale System. Ja. Und das Synchronisierungsmedium sind die Verbreitungsmedien. Also Kommunikation, Sprachenkommunikation, vielleicht auch ganz elementar auch Beobachtung, Schrift. Und dann also Funk, Telefon, moderne Kommunikationstechnologie. Das sind alles Medien, die Bewusstseine im Guten wie im Bösen, kann man sagen, synchronisieren. Sie können auch sein, sie können auch in die Rolle der Vergewisserungsmedien einsteigen. Bei dieser ganzen Mediendiskussion berücksichtigt man oft nicht. Und welche Funktion eine Technologie, eine Technik oder eine Technologie einwirkt, das entscheidet sich erst im Fortgang der Geschichte. Die Schriftsprache ist sicherlich nicht erfunden worden, um Briefe zu schreiben. Ja, sondern das Schriftzeichen waren zunächst mal
bloße Registrierungstasche.
Wie du Wort hast, ja. Aber sie wurde nicht konzipiert von dem Motiv der Verbreitung her. Und rückten ein in die Funktion, also dann Schrift, eines Verbreitungsmedizins. Und mit der Schrift verändert sich natürlich die ganze sozial-strukturelle Semantik. Und Schrift hat, unabhängig davon, wie viel schreiben und lesen kann, das ist dann sekundär von Bedeutung. Sozialstrukturen verändert. Vielleicht kommen wir kurz darauf noch zu sprechen. Es ist nicht so unser Thema, aber es ist ein ganz, soziologisch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, es wird ja auch, es wird das im Verlauf untersucht worden, gibt seit Mitte der 50er Jahre. Es wird ja nicht weniger geschrieben, auch mit dem Kommunikationstechnik. Es wird ja nicht weniger geschrieben. Es wird eher mehr geschrieben. Das ist mal was und wie, das ist ja klar. Ja. Also die schriftliche Kommunikation ist auch schön, ist schon mit der modernen Kommunikationstechnologie nicht abgestorben oder nicht wie verringert worden. Dieser Problembezug trifft als Verbreitungsmedium, das sozial-strukturelle Auswirkungen hat. Das kann sich auch an ganz relativ simplen Überlegungen klar machen. Zum Beispiel können Sie Wissenraum zeitlich transportieren und von Generation zu Generation transportieren, funktioniert eigentlich nur ins Schrift. Weil wenn Sie keine Schrift haben, muss ja alles möglich reproduziert werden. Also muss die gesamte relevante gesellschaftliche Kommunikation, die überliefert werden soll, mündlich kommuniziert werden und situativ evident werden. Das schränkt natürlich ein, obwohl es, denken Sie an die Kelten, Kelten haben keine Schriftsprache, haben es trotzdem weit gebracht. Aber es gibt sicherlich Limits. Also das eine, das ist die Verbreitung und das zweite ist die objektive Bearbeitung von Wissen. Objektiv bearbeitet werden kann Wissen, also auch über Raum und Zeit hinaus, von Generator, nur wenn es schriftlich fixiert ist. Aber das nur als Ergänzung. Ja, so viel zu den Problemen sozialer Ontologie. Ontologie, Erkenntnistheorie in der ersten Stunde. Ich würde dann nächste Stunde dann kurz das Programm skizzieren und dann etwas sagen zu meinem Ansatz, den ich verfolge. Wir müssen ja auch immer eins klar machen.